groß geworden. Meine Eltern haben sich in der Kirchengemeinde kennengelernt, schon als Jugendliche. Sie waren zusammen im Kindergottesdienst-Helferkreis, in verschiedenen Jugendgruppen, später im Kirchenchor, übrigens bis heute, und beide sind weit über 80. Mein Vater war über 30 Jahre ehrenamtlich Kirchbaumeister in der Gemeinde. Meine Mutter leitete viele Jahre lang einen Flötenkreis in der Gemeinde, war Aushilfsküsterin, immer wieder über die ganzen Jahre verteilt, und heute mit 82 Jahren arbeitet sie in einem Demenzcafé mit und leitet immer noch eine Seniorenfrauengruppe. Ich weiß nicht, ob diese beiden jemals einen Sonntagsgottesdienst ausgelassen haben. Jedenfalls bin ich Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst in der Kirche gewesen, seit ich 3 Jahre alt war. Immer auf dem gleichen Platz habe ich gesessen, auf der ersten Bank hinter der linken Seitentür. Nach dem Glaubensbekenntnis ging es dann jeden Sonntag für mich in den Kindergottesdienst. Und da hört man ja die ganzen Geschichten aus der Bibel. In Religion in der Grundschule hatte ich darum immer eine 1. Auf dem Gymnasium in den ersten Jahren auch. Ich kannte die Geschichten ja aus der Bibel, die da erzählt wurden, so in Grundschule und in den ersten Jahren, 5., 6., 7. Schuljahr, ja alle in- und auswendig. Je älter ich wurde, umso mehr habe ich mich in unserer Gemeinde auch selber engagiert. Mutti und Papa machten das, das war für mich deswegen auch ganz normal und eigentlich keine bewusste Entscheidung, sondern es war normal, man machte das halt eben so, es war selbstverständlich. Für mich hieß das damals Flötenkreis, Kirchenchor, Jugendgruppenleiter, Kreis junger Erwachsener geleitet und. Das Gemeindehaus und die Kirche waren mein zweites Zuhause und so habe ich mich da auch verhalten. Alles war so selbstverständlich. Nichts wurde hinterfragt. Es wurde eben so getan. Wir haben zu Hause selber zwar immer vor allen Mahlzeiten gebetet, das Gute-Nacht-Gebet als Kind kann ich mich auch gut daran erinnern, gehörten selbstverständlich dazu, aber über den christlichen Glauben selber, über die Inhalte selber, haben wir eigentlich nie geredet, nie diskutiert. Meine Eltern sind mir nie mit irgendwelchen Bibelsprüchen gekommen. Wir lebten unseren Glauben einfach. Wir lebten nach den christlichen Werten, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Ja, und dann wurde ich älter. Und meine Eltern hatten mich auf ein altsprachliches Gymnasium geschickt, wo man uns beibrachte, zu denken, zu philosophieren, zu diskutieren. Und ich fing an, den Glauben zu hinterfragen. Im Konfirmationsunterricht und im Religionsunterricht. Mose kommt mit den Steintafeln vom Berg und sagt, diese Gebote hat mir Gott diktiert und das Volk glaubte ihm das. Warum? Die hat er sicher selbst sich ausgedacht und aufgeschrieben. Viele Propheten berichten, dass sie Gottes Stimme gehört haben, er mit ihnen gesprochen hat. Wenn heute jemand behauptet, dass er Stimmen hört, dann wird er in die Psychiatrie eingewiesen. Wieso wird behauptet, dass Jesus eine Jungfrauengeburt war? Gab es damals schon einen Gynäkologen, der die Maria untersucht hat? Der Stall, die Krippe, Ochs und Esel, die Engel und die Hirten, die 3 Könige aus dem Morgenland, das hört sich doch alles eher an wie Szenen aus einem Märchen. Und das Schneewittchen und die 7 Zwerge, dass es die wirklich gab, das glaubt doch auch kein Mensch. Hat Jesus sich nicht eher etwas eingebildet, als er sagte, er sei der Sohn Gottes? Ist Gott nicht eher eine Erfindung der Menschen? Das waren alles so Fragen, die ich eingebracht habe als Jugendlicher. Ich habe meine Pfarrer und Religionslehrer herausgefordert. Wenige hatten wirklich nachvollziehbare Antworten für mich damals. Aber sie regten mein Nachdenken weiter an und gaben mir Futter. Einige waren mit meinen Hinterfragen aber auch hoffnungslos überfordert. An ihre Antworten, mit denen sie die Diskussion mit mir beendeten, kann ich mich noch gut erinnern. Sie verwiesen mich auf die Geschichte und die Begegnung Jesu mit dem ungläubigen Thomas und endeten mit einem imaginären, hochgehobenen Zeigefinger und schon fast ein wenig wütend mit den Worten: Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und obwohl ich schon sehr früh eigentlich beschlossen hatte, Pfarrer zu werden, dachte ich so mit 16, 17 darüber nach, ob es nicht vielleicht doch besser wäre für mich, Musik zu studieren, und begann schon während der Schulzeit Bratsche an der Musikhochschule in Münster zu studieren. Ich wurde dann aber recht bald krank und musste dieses Studium der Musik aufgeben. Also blieb ich bei meinem ursprünglichen Plan und widmete mich der Theologie an der Kirchlichen Hochschule in Bethel. Dort habe ich mir viel Wissen angeeignet, ja auch. Aber vor allem begann ich dort, das Leben kennenzulernen außerhalb meiner eigenen Kirchengemeinde, in der ich aufgewachsen war. Ich kann es auch etwas anders sagen. Ich lernte das Leben kennen durch die Begegnung mit ganz unterschiedlichen Menschen. Die Professoren, die nicht nur ihr Wissen weitergaben, sondern auch ihr geistliches Leben, ihre Spiritualität. Ich habe Diakonissen in Tracht mit wenig Geld, aber mit einer enormen Hingabebereitschaft kennengelernt. Ich hatte intensive Begegnungen mit den Menschen mit Behinderungen in Bethel, vor allem mit Wolfgang, an den ich mich noch heute sehr gut erinnere. Ich traf zum ersten Mal Christen und Christinnen aus fernen Ländern, aus Tansania. Ich begegnete meinen Studienkollegen, die mit einer völlig anderen Frömmigkeit nach Bethel kamen als ich. Ich war 22 Jahre und arbeitete in den Semesterferien im Krankenhaus. Ich bekam Patienten zugeteilt, bei denen ich morgens die Grundpflege durchführen sollte, also sie waschen sollte. Und eines Morgens starb mein Patient, während ich ihn wusch und mitten in unserem Gespräch. Plötzlich war er tot. Da musste ich den Verstorbenen zurechtmachen und durch einen endlosen und mit grünen Kacheln gefliesten, mit Neonröhren ausgeleuchteten Keller in die Pathologie bringen. Und wieder zurück auf meiner Station wollte ich Pause machen, wurde aber von meinem Stationsleiter zu Station 6 geschickt. Die waren angeblich kurzzeitig unterbesetzt und brauchten dringend Unterstützung. Und als ich die Tür zur Station 6 öffnete, kam mir eine Schwester entgegen, sagte: Hier, halt mal, ich muss mal eben telefonieren, und ging. Und was ich da in meinen Händen hielt, war ein neugeborener Junge. Etwa zur gleichen Zeit geboren, als mein Patient mir sozusagen unter den Händen weggestorben war. Hier im Krankenhaus begegnete ich Sterbenden, Toten, Gebärenden, Neugeborenen, Trauernden, glücklichen und liebevollen Schwestern und Pflegern. Ich arbeitete in der Metallindustrie irgendwann und traf dort auf die finanziell armen und körperlich geschundenen Menschen unserer Gesellschaft und wurde für die Zeit, während ich da gearbeitet habe, einer von ihnen. Und irgendwann habe ich es verstanden. Irgendwann habe ich verstanden, Gott ist nicht unsichtbar. Gott ist nicht unsichtbar. Wie Simeon und Hannah mit dem Säugling namens Jesus den Heiland in dem Arm halten, in diesem gewöhnlich aussehenden Kind Gottes Sohn erkennen und sehen, so ist mir Gott in unzähligen, vielen, ganz gewöhnlichen Menschen begegnet. Und das musste er auch, um mir all seine Gesichter, all seine Facetten zu zeigen. Vielleicht, ganz sicher sogar, gehörte dazu auch mein alter Religionslehrer mit Spitznamen Adi, der mit dem erhobenen Zeigefinger. Nur lebte ich damals vermutlich noch, und das ist ja ein Satz, den wir Weihnachten häufiger gerade hören, vermutlich lebte ich damals noch in der Dunkelheit und hatte das Licht noch nicht ergriffen. Ja, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Ja, das stimmt schon irgendwie, aber mit Sehen fällt der Glaube leichter. Der glaubende Mensch vertraut Gott, ja, aber er braucht für seinen Glauben auch ganz handfeste Stützen, die ihn mit seinen Sinnen ansprechen. Dann ist es leichter, Zweifel und Skepsis zu besiegen und zu glauben. Blinden Gehorsam verlangt Gott von uns nicht. Er will vielmehr, dass wir sehen und dass wir verstehen. Viele Menschen werden in den vielen Jahren ihres Lebens an Simeon und Hanna vorbeigegangen sein, damals im alten Jerusalem. Auch viele Familien. Aber in diesem einen Säugling Jesus sehen sie den Christus, tragen ihn auf ihrem Arm, erleben ihn, begreifen ihn wortwörtlich. Nicht in allen Menschen, denen wir begegnen, begegnet uns auch Gott, das ist auch klar. Aber er begegnet uns in viel mehr Menschen, als wir es vermutlich glauben oder auch sehen und erkennen. Nicht nur in denen, die uns lieben oder die wir lieben, auch in denen, die uns kritisch begleiten, die uns fördern, aber uns auch fordern und uns auch etwas abverlangen. Gott ist nicht nur niedlich und süß wie ein neugeborenes Kind. Gott ist auch mal unbequem und wenn es sein muss, auch mal wenig nett. So wie der erwachsene Jesus es ja selber auch ab und zu mal war, wenig nett. Mit dem Begriff Menschwerdung Gottes. Menschwerdung Gottes. Ist nicht nur das Geschehen von Bethlehem, die Geburt Jesu im Stall am 25. Dezember gemeint. Die Menschwerdung Gottes auf dieses eine Ereignis zu reduzieren, wäre zu klein gedacht und zu kurz gegriffen. Gottes Menschwerdung zeigt sich in jeder Sekunde meines und deines, eures Lebens, unseres Alltags. In dem Menschen, der neben mir steht, der vor mir sitzt, dessen Namen ich vielleicht gar nicht kenne. Selig sind die, die den anderen sehen und glauben, dass Gott selbst es ist, der sich ihnen in diesem Moment zeigt. Das heißt Menschwerdung Gottes. Amen.